Ja, damals konnte ich nicht einkaufen gehen, weil ich dürfte nicht mit unserem Sohn im Supermarkt gehen, wegen der Infektgefahr. Das Gleiche ist beim Kindergarten, Schulen. Die Kinder werden mit einem Taxi abgeholt, werden zu einer Förderschule gebracht. Die Eltern sehen die anderen Eltern nicht, lernen niemanden kennen. Entsprechend haben sie auch kein Netzwerk. Und somit wieder verstärkt sich die Isolation. Pflegende Eltern können oft nicht arbeiten oder einfach mal auf eine Party gehen, weil sie keine kompetente, zuverlässige Betreuung haben. Aber ohne diese Entlastung sind wir als Familien einfach außen vor. Wenn du nicht im Beruf gehst, gehörst du nicht zur Gesellschaft. Du bist einfach nicht da. Und das ist einsam. Das fühlt sich scheiße an.
Willkommen zur neuen Folge des Mein Herz lacht Podcast, dem Podcast für Eltern beeinträchtigter, behinderter oder chronisch kranker Kinder. Christine ist am Mikrofon. Am 5. Mai ist jedes Jahr der Europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. Während viele Eltern ihre Kinder in die Kita bringen und zur Arbeit fahren, kämpfen pflegende Eltern mit ganz anderen Hürden. Sie können oft nicht arbeiten gehen, weil sie keine Betreuung für ihr Kind haben oder weil die Betreuung nicht zuverlässig funktioniert. Sie kümmern sich oft rund um die Uhr um ihr Kind und haben keinerlei Zeit für Hobbys, einen Freundeskreis und Urlaub steht erst gar nicht zur Debatte. Und so nehmen sie kaum am gesellschaftlichen Leben teil. Sie bleiben unsichtbar. Wir möchten heute einen Einblick geben, wie das Leben pflegender Eltern hinter den Kulissen wirklich aussieht. Und dazu spreche ich mit unserer Gründerin Gail McCutcheon. Sie erzählt uns von ihrem eigenen Weg als Mutter eines herzkranken Sohnes. Aber sie weiß auch, was die Eltern unserer Community bewegt und was sie sich wünschen.
You've been down this road for far too long. He left your love behind. But still you keep on crawling back, despite the pain inside.
Heute ist ja der 5. Mai, der Europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. Und wir wollen diesen Tag nutzen, um die Perspektive von denjenigen sichtbar zu machen, die viel zu oft vergessen werden, nämlich pflegende Eltern. Wir wollen Ihnen heute eine Stimme geben und dafür haben wir in unserem Podcast heute unsere Gründerin Gail McCutcheon zu Gast. Gail, sag doch noch kurz ein paar Sätze zu dir.
Ja, hi Christine, schön, dass ich wieder Gast sein darf in unserem Podcast. Ich bin Gail McCutcheon, wie Christine gerade gesagt hat, ich bin die Gründerin von Mein Herz lacht. Ich bin Engländerin, verheiratet und ich habe zwei Kinder. Und mein Sohn ist heute 18 und er ist mit einem eingeborenen Herzfehler auf die Welt gekommen. Und dank seiner Geschichte ist der Verein gegründet worden.
Super, vielen Dank, Gail. Es geht ja heute um diesen ganz besonderen Tag, diesen Protesttag, auch unter dem Motto Schau hin, sei da. Warum ist es denn dir persönlich so wichtig, dich heute an diesem Tag zu engagieren?
Weil es mir eine Herzensangelegenheit ist. Ich habe das Netzwerk, ich habe das Plattform. Wir haben viele Mitglieder, alle sind Familien von Kindern mit Behinderung und gemeinsam können wir laut werden. Und das möchte ich nutzen, genau an diesem Tag.
Und was würdest du aber sagen, warum ist das notwendig, dass ihr laut werdet?
Viele pflegende Eltern sind einfach nicht sichtbar und sie leisten unheimlich viel hinter sozusagen verschlossenen Türen. Und diesen Türen möchten wir öffnen in unserer Kampagne. Und ich glaube, das lässt sich an einem konkreten Beispiel ganz gut erklären. Ein Kind wird geboren, wo lernen Mütter sich kennen? Klassischerweise Rückbildungskurse, Krabbelgruppen. Ich persönlich, damals war mein Kind auf der Intensivstation und die Ärzte und mein Mann, alle waren der Meinung, hey, ich soll in diesen Rückbildungskurs gehen, es wird mir ja gut tun. Aber als ich da war, es war grauenvoll. Ich konnte es nicht ertragen. Die anderen Mütter saßen da total glücklich, alle haben ein gesundes Kind geboren und ich saß nur da und dachte, während ihr über schmerzende Brüste, Salben für den wunden Babypopos gesprochen haben, lag mein Kind voll verkabelt auf die Intensivstation. Ich konnte das nicht ertragen. Ich bin einmal hin und nie wieder. Und auch zu den Treffen danach, ne, alle haben sich zum Frühstück getroffen, war nicht möglich. Ich konnte es einfach nicht. Ich war, keine Ahnung, wütend, traurig, Mischung aus ganz, ganz vielen Emotionen, ging nicht. Und ich glaube, mein Beispiel ist wirklich kein Einzelfall. Viele pflegende Eltern sind nicht in solche Kursen, weil sie sind oft das einzige Mutter mit einem Kind mit Behinderung. Da fühlt man sich so wie ein Freakshow fast. Die Themen sind unterschiedlich. Somit findet man nicht so richtig den Austausch, den man sozusagen sucht. Und viele kriegen das einfach gar nicht hin, weil der Alltag das schlichtweg nicht zulässt. Sie haben einfach keine Zeit, andere Prioritäten und da ist oft kein Raum dafür. Und somit lernen sie neue Leute nicht kennen. Die sind oft isoliert. Wenn du nicht da draußen bist, sieht man dich nicht. Ja, und das ist nicht nur die Krabbelgruppe, das geht weiter im Supermarkt. Ja, damals konnte ich nicht einkaufen gehen. Erst als mein Mann heimkam, weil ich dürfte nicht mit unserem Sohn im Supermarkt gehen, wegen der Infektgefahr. Das Gleiche ist beim Kindergarten, Schulen. Die Kinder werden mit einem Taxi abgeholt, werden zu einer Förderschule gebracht. Die Eltern sehen die anderen Eltern nicht, lernen niemanden kennen. Entsprechend haben sie auch kein Netzwerk. Und somit wieder verstärkt sich die Isolation.
Ja, ich habe jetzt vor kurzem mit einer Mutter gesprochen und die hat gesagt, sie waren in Therapie und hat dann wirklich mal aufgeschrieben, was sie jeden Tag alles macht für ihr Kind. Und es waren 10 DIN A4 Seiten oder so an Pflege, an den Sachen. Und wenn man sich das allein vorstellt, also das eine ist ja das Gefühl, die anderen verstehen meine Themen überhaupt nicht. Bei mir geht es um Leben und Tod oder um schwierige medizinische Entscheidungen. Bei euch geht es um wunden Babypopo. Und das andere ist ja diese Zeit, was man dann alles, man muss sich einlesen in teilweise irgendwelche Diagnosen, in die ganze Medizin. Man muss vielleicht Anträge stellen, man braucht Hilfsmittel. Also das können sich ja Eltern, die das nicht kennen, überhaupt nicht vorstellen, was man macht.
Ja, man braucht fast ein Studium in Sozialrecht und die hat man normalerweise nicht, ja.
Deswegen ist es wichtig, dass ihr heute laut werdet. Was habt ihr euch denn überlegt für diesen ganz besonderen Tag?
Ja, wir wollen ein breites gesellschaftliches Verständnis schaffen. Wir wollen Berührungsängste abbauen, diese Isolation, was ich gerade beschrieben habe, durchbrechen und echte gelebte Inklusion für die betroffenen Familien ermöglichen. Ja, das haben sie einfach verdient.
Das haben sie auf jeden Fall verdient. Und diese Kampagne, was macht ihr da, um das zu erreichen?
Ja, wir starten eine Social-Media-Kampagne, in der wir authentische Lebensrealitäten unserer Mitgliedsfamilien zeigen, mit all ihren Träumen, ihren Herausforderungen, aber ebenfalls ihre Hoffnungen. Und wir wollen das Leben zeigen, wie es wirklich ist und nicht, wie viele andere meinen, wie es ist. Weil ich glaube, da sind schon teilweise große Unterschiede. Und wir wollen einfach die Türen, symbolisch sozusagen, hinter denen sich der Alltag pflegender Eltern abspielt. Und es ist ein Alltag, der oft unsichtbar bleibt. Zum Beispiel, ich will Eier holen, geschwind. 5 Minuten bin ich gleich wieder da. Aber was dafür nötig ist, kann sich kaum jemand vorstellen. Zum Beispiel, erst muss das Kind aus dem Bett geholt werden, dann in den Rollstuhl gehebt, dann die Treppenlift setzen, danach wieder in den Rollstuhl, bis zur Haustür und dann ins Auto. Und das alles, um nur Eier vom Supermarkt zu holen. Auf die Eier kann man vielleicht verzichten, wird man natürlich tun. Diesen Aufwand tut man sich natürlich nicht an. Aber was passiert, wenn es darum geht, ich muss das gesunde Geschwisterkind vom Fußball abholen? Ja, und viele Familien bitten irgendwann nicht mehr um Hilfe, weil es demütigend ist, ständig erklären zu müssen, dass die Unterstützung brauchen, obwohl es doch eigentlich offensichtlich ist. Ja, es dürfte kein Problem sein, dass eine Familie aus dem Fußball das Geschwisterkind mitnimmt.
Ich glaube, es geht auch viel darum, Vorurteile abzubauen oder vielleicht eben dieses Nichtwissen. Ich glaube, viele machen sich da einfach gar keine Gedanken, wie dieser Alltag aussieht. Und wenn du das so beschreibst, wenn man sich das vorstellt, ist es ja auch körperlich anstrengend. Je älter das Kind wird, ist es schwerer. Dann kommst du vielleicht beim Fußballplatz an und auf dem Behindertenparkplatz steht jemand anderes und du brauchst
der Klassiker,
Platz,
ja,
um den Rollstuhl überhaupt auszuladen. Und dann bist du vielleicht im Stress, weil du eh schon zu spät bist, suchst einen neuen Parkplatz. Also es ist ja eine Riesenkette. Und was das dann alles heißt, körperlicher Stress, geistiger Stress, ich glaube, das können sich viele einfach gar nicht vorstellen. Das Motto von dem Protesttag ist ja Gleichstellung jetzt. Was würdest du sagen, was bedeutet für dich Gleichstellung?
Ja, für mich bedeutet Gleichstellung, dass auch pflegende Eltern sichtbar werden und die Chance haben, ein Leben zu führen, das sich nicht nur um Pflegeklinikaufhalt an Anträge geht. Und im Alltag von pflegenden Eltern ist es aber oft so. Es dreht sich alles um das behinderte Kind. Ständig sind sie in Therapie, in Krankenhäuser. Die schreiben Anträge, organisieren Pflege. Aber selbst kommen sie gar nicht mehr vor. Sie sind tatsächlich unsichtbar, ne? Sie sind Mutter von Kind, ja, und nicht einfach Frau Schmidt oder die Sarah, ja. Man ist einfach Mutter von. Und damals kann ich sagen, ich habe mich selbst irgendwie gar nicht mehr erkannt, ja. Ich war nur noch Mutter von krankem Kind. Ich war nur eine erschöpfte Version von meiner selbst. Und es war eine, die ich nicht mochte. Ich hatte keine Energie mehr für Freundschaften oder dafür einfach mal ich zu sein. Ich wollte einfach Gail sein. Und das ist irgendwie verschwunden. Ja, ich war nicht sichtbar. Und das Schlimmste dran, ich glaube, ich habe es nicht mal gemerkt. Ich habe es wahrscheinlich gespürt, aber wahrscheinlich nicht gemerkt. Und für mich ist Gleichstellung, ja, diese Chancengleichheit. Das heißt im Beruf, aber auch im sozialen Leben. Und das geht zum Beispiel natürlich nur mit verlässlicher Unterstützung. Pflegende Eltern können oft nicht arbeiten oder einfach mal auf eine Party gehen, weil sie keine kompetente, zuverlässige Betreuung haben, in dem Fall für ihr Kind. Aber ohne diese Entlastung sind wir als Familien einfach außen vor. Ja, wenn du nicht zum Party gehst, wenn du nicht im Beruf gehst, gehörst du nicht zur Gesellschaft. Du bist einfach nicht da. Und das ist einsam. Das fühlt sich scheiße an.
Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen wie mit der Corona-Situation. Ne? Wenn wir das da vergleichen, weil das kann sich jetzt jeder vorstellen, da konnte man auch nicht mehr am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Und schon einige Eltern haben mir gesagt, genauso fühlt sich ihr ganzes Leben an, dass sie nirgends hingehen können, nicht einfach so raus, nicht spontan zu einer Verabredung, dass sie andere gar nicht treffen können, aus verschiedensten Gründen. Und wenn man jetzt sich vorstellt, Corona war für uns alle schlimm. Aber wenn du das dein ganzes Leben hast.
Genau, ich glaube, wie lange ging Corona? 2,5 Jahre?
So, ja.
Wir haben Familien, die Kinder sind 25, das machen sie 25 Jahre. Und das kann jeder für sich hochrechnen, ne? Wie ging es mir nach 2,5 Jahren Corona? Ja, mach mal 10-fache und frag mal, wie es diese Familie geht.
Und das, was du jetzt auch gerade gesagt hast, dass es eigentlich nie zu Ende ist, dass viele Kinder sich nicht selber versorgen können, nicht ausziehen können, nicht selbstständig alleine für sich sorgen können. Und das bedeutet, dass es eigentlich nie aufhört. Das wäre so, wie wenn das Babyalter quasi lebenslang weitergeht.
Genau. Und genau dieses Thema macht ganz, ganz viele Eltern wirklich Angst. Die haben Zukunftsangst. Was passiert mit meinem Kind, das ich 24/7 pflege? Was passiert, wenn ich nicht mehr da bin? Wer sichert diese Pflege? Ja, wer liebt mein Kind, wenn ich nicht da bin? Das sind schon sehr schwierige Themen, mit denen die Eltern sich auseinandersetzen. Ja.
Oder vielleicht doch, was passiert, wenn meine Kraft nicht reicht, wenn ich krank werde oder wenn, das haben wir jetzt noch gar nicht so besprochen, Thema Pflege-Burnout gibt es ja auch, wenn ich einfach so viel mache und irgendwann reicht die Kraft nicht mehr. Und es sind ja oft die Mütter, die pflegen, die sich vielleicht sowieso eher an letzte Stelle setzen und dann zusammenbrechen.
Also wir haben tatsächlich in unserem Mitgliederkreis einige Eltern, die wegen Burnout in der Klinik gelandet sind. Und die anderen kurz davor. Ja, das ist tatsächlich eine Lebensrealität. Lässt sich schlecht filmen, aber das ist eine Lebensrealität, die ganz viele kennen. Zum Beispiel gestern, wir haben gerade für diese Aktion einen Aufruf gemacht an unsere Mitglieder, hey, schick uns Informationen. Und eine Mutter gesagt, ja, ich wäre gleich dabei, aber ich bin im Krankenhaus. Ihr Sohn hat einen Anfall gehabt und währenddessen ist sie umgeknickt. Und jetzt liegt sie mit, ich weiß es nicht, irgendwie ja, eine Verletzung jetzt am Fuß, liegt sie jetzt im Krankenhaus. Das ist einfach ein ganz kleines Beispiel, ja, was passiert. Ja, kann uns allen passieren, aber diese Dauerbelastung, diese Erschöpfung spürt man in jeglichen täglichen Griff, was man macht. Ja. Bei allem, was man tun, ist man einfach nicht ganz 100% dabei. Ja.
Ja, und vor allem, also es kann uns allen passieren, aber die Auswirkungen sind ganz andere, ne? Weil irgendwer, also sie kann jetzt nicht für ihr Kind da sein, wenn der Mann arbeitet oder so. Wer ist dann für das Kind da und allein diese Gedanken?
Wer sich jetzt, ich weiß nicht, ob sie jetzt länger im Krankenhaus bleibt, aber ich gehe davon aus, sie ist nicht gut zu Fuß. Wer fährt das Kind irgendwo hin in der Therapie? Ja, und organisiert das mal, weil Therapie ausfallen ist auch nicht so ideal.
Wenn du solche Geschichten hörst und du hörst ja ganz viele Geschichten von Eltern, macht dich das eher wütend oder traurig oder was macht das mit dir?
Wütend vielleicht nicht, aber es ärgert mich sehr, wie oft ich das Wort Stress höre und wie leichtfertig das benutzt wird. Weil wenn jemand erzählt, wie stressig es war, nach dem Zahnarzttermin noch das Kind schnell aus dem Kindergarten zum Beispiel zu holen, dann muss ich echt meine Gedanken runterschlucken. Ich weiß, dass Stress subjektiv ist. Das ist mir schon völlig klar. Aber ich weiß selber, wie Dauerstress seit Jahren anfühlt. Und dann wirkt so diese, oh, ich hatte einen stressigen Tag, weil ich 2 Termine gleichzeitig hatte. Das wirkt fast wie ein Schlag ins Gesicht. Sowas ist echt schwer zu hören, ohne böse Gedanken zu haben, sage ich mal jetzt. Und zum Beispiel als Vergleich, eine Familie aus unserer Community, die haben zum Beispiel 3 Therapietermine pro Woche. Einmal Logo, einmal Ergo, einmal Physiotherapie. Und um das überhaupt möglich zu machen, haben sie schon endlose Anträge und Widersprüche bei den Krankenkassen durchgeboxt. Dann kann man das nicht vergleichen. Ja? Dann sage ich, Stress ist nicht gleich Stress. Ja? Und ich will niemand schlecht reden. Aber ich glaube, wenn die Öffentlichkeit einfach mehr Möglichkeit hat zu sehen, wie viel diese Familien überhaupt leisten, dann würden sie vielleicht etwas reflektieren. Und ein Zahnarzttermin und Kind vom Kindergarten abholen, ist nicht stressig. Ja, wir wissen auch nicht, was bei den anderen Familien los ist. Ja, das ist klar. Aber ich finde, das wird zu einfach genutzt. Der gefällt mir nicht, sage ich mal. Wütend ist vielleicht zu hart ausgedrückt, aber ich gebe ehrlich zu, ich versuche nicht zu werten und ich versuche nicht zu vergleichen. Aber es fällt mir manchmal tatsächlich schwer.
Ja, also wenn man dann auch sich vorstellt, ich muss in die Klinik und ich bin da auf der Intensivstation und du sagst mir, du hast ein Problem, weil du dich ein bisschen beeilen musstest nach dem Zahnarzttermin. Ne? Das sind schon ganz andere Welten. Also du wünschst dir vielleicht einfach mehr Verständnis, kann man das so sagen?
Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Und natürlich erwarte ich nicht, dass Familien oder sage ich mal diese Mutter in diesem Rückbildungskurs, die wussten, glaube ich, von der Situation. Ja, es fällt denen natürlich nicht ein, was ihre Aussagen, welche Wirkung sie auf mich haben. Das kann ich natürlich nicht erwarten, aber trotzdem tut's weh.
Ja, also ich glaube, es geht ganz, ganz viel um dieses Thema Verständnis. Jetzt hast du viel erzählt, auch über andere, aber ich würde gerne noch mal hören, was macht dich denn traurig, Gail?
Jetzt muss ich gucken, dass ich jetzt nicht traurig werde. Aber mich macht es wirklich traurig, dass die psychischen Belastungen von pflegenden Eltern noch immer tabuisiert werden, schwieriges Wort, oder nicht wirklich verstanden werden, weil genau das verursacht zusätzliches Leid. Und schon die Tatsache, dass es kaum Therapieplätze gibt, ist schlimm genug. Natürlich muss man Zeit finden, die überhaupt wahrzunehmen. Aber alles dreht sich um das kranke oder behinderte Kind und die seelische Belastung der Eltern bleibt so sehr im Hintergrund. Und diese Belastung wird selten gesehen. Und was ich noch schlimmer finde, es wird noch selten angesprochen. Deshalb war es mir wichtig, ja, dass wir das hier ansprechen. Weil ich kann auch aus Erfahrung sprechen. Ja, es ist eine psychische Belastung. Und das über eine lange Zeit.
Ja, ich glaube, das ist einfach, das macht ja so ein Tabuthema auch aus, dass dann irgendwie, dass viele das gar nicht mitbekommen, man versucht es zu verstecken, man traut sich nicht, um Hilfe zu bitten, man traut sich nicht, das zu sagen. Aber diese wirklich krasse Belastung kann sich, glaube ich, keiner vorstellen, ne, wie das ist, wenn man da nicht betroffen ist, außer vielleicht Menschen, die Angehörige pflegen, die vielleicht Alzheimer haben oder irgendwas, wo die einen selber nicht mehr erkennen und jeden Tag wieder fragen, wer bist du eigentlich? Das ist vielleicht auch so eine Belastung, die in eine ähnliche Richtung geht.
Ja, es gibt einfach kaum Angebote, die auf die psychische Gesundheit von pflegenden Eltern zugeschnitten sind, weil immer der Fokus auf dem Kind ist. Und es ist auch richtig, dass das Fokus auf dem Kind ist. Aber sie dürfen nicht untergehen und am Ende in der Klinik landen mit einem Burnout. Das kann nicht das Ziel sein. Und ich glaube, als Gesellschaft haben wir einfach die Verantwortung, dass es einfach nicht so weit kommt.
Ja, das denke ich auch, weil sonst können auch die Eltern gar nicht für ihre Kinder da sein. Und die eine Mutter, mit der ich mich vor kurzem unterhalten habe, hat auch gesagt, selbst bei TherapeutInnen ist es dann nicht immer klar, was bedeutet denn das? Und sie hatte erst eine, die hat überhaupt nicht verstanden, wie ihr Alltag aussieht. Und dann konnte sie ihr auch nicht helfen. Oder schlägt irgendwelche Übungen vor, die sie einfach rein zeitlich gar nicht machen kann, ne? Weil man bekommt da ja auch immer Hausaufgaben, man muss natürlich was üben. Aber du kannst dann nicht irgendwie sagen, ja, geh doch mal eine Stunde ins Schwimmbad. So, nein, das kann ich nicht. Und das zu verstehen, darum geht es natürlich auch in unserem Podcast an diesem Tag heute und überhaupt. Und ja, um vielleicht auch nochmal die andere Richtung zu betrachten, gibt es denn trotz allem, trotz dieser Situation, wie sie im Moment ist, trotz wenig Plätzen und wenig Verständnis, auch was, was dir Hoffnung macht?
Auf jeden Fall. Es gibt ganz viele Sachen, die mir Hoffnung machen. Als Person bin ich eher die Optimistin. Und was mir persönlich Hoffnung macht, sind Begegnungen mit Menschen, die sich wirklich Mühe machen, eine Situation wirklich individuell zu verstehen und bereit sind, dafür Lösungen zu finden. Und ja, zum Glück gibt es diese Menschen, ja. Menschen, die über den Standard hinausdenken, die nicht nur Dienst nach Vorschrift machen, sondern wirklich Wege suchen, um wirklich zu unterstützen. Vor allem, wenn man das anders kennengelernt hat. Genau. Und ich glaube, viele denken, oh, das ist mega viel Aufwand und ich brauche viel mehr Zeit. Aber oft ist es nicht so. Es ist nicht so, dass es mehr Zeit oder Aufwand kostet, sondern was es wirklich braucht, ist einfach Empathie. Und es ist das, was den Unterschied macht. Und bei uns in der Familie nach einer sehr schweren Zeit sind wir genau auf solche Menschen getroffen. Und es fühlte sich an, als wären sie wirklich von Himmel verschickt worden. Und diese Dankbarkeit, das lässt sich kaum in Worte fassen. Aber sie bleibt tatsächlich sehr tief im Herzen, ja.
Und ich glaube, vielleicht muss es auch immer nicht das ganz große, die ganz große Hilfe sein und alles. Ich erinnere mich an eine Geschichte von einer Mutter, die erzählt hat, dass sie einfach schon total erschöpft war. Den ganzen Tag war sie mit ihrem Sohn im Krankenhaus, kam nach Hause, wollte noch schnell was einkaufen und dass sie dann einfach nicht mehr die Kraft hatte, ihn aus dem Rollstuhl ins Auto zu heben und dann hat sie sich getraut, um Unterstützung zu fragen und hat vor so einer Shisha-Bar geparkt und hat sich getraut, da reinzugehen und zu fragen, kann mir jemand von euch starken Männern hier helfen? Und dann sind zwei tätowierte Kerle rausgekommen und haben gesagt, kein Problem. Und das zeigt ja eigentlich, es geht ja nicht immer darum, dass man sich jetzt wochenlang einsetzt, sondern vielleicht einmal 5 Minuten.
Das ist tatsächlich ein kurzer Moment, ja.
Jetzt haben wir so ein bisschen über die emotionalen Sachen gesprochen, vielleicht was sich traurig macht, aber wann fühlst du dich denn besonders stark oder glücklich?
Ich glaube, glücklich, oder ich kann definitiv sagen, glücklich bin ich, wenn wir als Familie eine unbeschwerte, sorgenfreie Zeit miteinander verbringen dürfen. Das auf jeden Fall. Und stark fühle ich mich, wenn unsere Arbeit bei Mein Herz lag anerkannt wird. Letztes Jahr haben wir 4 Preise gewonnen und natürlich freue ich mich darüber. Aber vor allem, weil unsere Arbeit sichtbar wird. Klar, fühlt sich toll an, auf der Bühne mit den Kolleginnen zu stehen. Aber noch mehr hat es mich gestärkt, es durch diese Sichtbarkeit auf die Bedürfnisse pflegender Eltern einfach aufmerksam machen zu können. Das fühlt sich gut an. Und besonders berührend ist es für mich zu sehen, wie unsere Angebote, zum Beispiel unsere Seminare oder die regionale Elterntreffs, dass da wirklich echte Hilfe geleistet wird. Und wenn pflegende Eltern sagen, dass sie durch unsere Arbeit weniger alleine fühlen, oder glücklicher sind oder eine tolle Information bekommen, ja, dann spüre ich diese Wirkung ganz, ganz konkret. Ja, und ich glaube, diese Wirkung, über viele gerne sprechen, zeigt sich bei uns wirklich nicht nur in Zahlen, sondern es zeigt sich im Gefühl der Verbundenheit und einfach im Austausch. Und man sieht es an diesem Mut, den neuen Mut, die Eltern dann haben. Und ja, das fühlt sich gut an.
Ja, das klingt auch schön, wenn du das so erzählst. Und ich glaube, das ist ja auch so mit den Jahren gewachsen, dass ihr eben immer mehr macht, immer neue Angebote entwickelt und schaut, was brauchen die Eltern. Wenn wir jetzt nochmal zurückschauen auf den Anfang, als du Mein Herz lacht gegründet hast, wie das angefangen hat, weil es ist ja wirklich aus deinem Bedürfnis heraus entstanden, als du dich einsam gefühlt hast. Magst du uns da nochmal mit reinnehmen, als dein Sohn eben noch ein Baby war? Was war für dich so der Auslöser? Also wie sah dein Alltag aus? Worüber hast du dir so Sorgen gemacht?
Ich glaube, ich kann meinen Alltag mit 5 Wörtern beschreiben. Einsam, isoliert, allein, überfordert, gereizt. Jeden Tag und das jahrelang. Und ich habe mir Sorgen gemacht. Jetzt kommen die Tränen wieder. Ich habe mir Sorgen gemacht, dass mein Sohn sterben könnte. Entweder weil eine Herzoperation schief ging oder weil er sich einen gefährlichen Infekt geholt hätte. Und ich habe mir auch Sorgen im Alltag gemacht, dass er sich so sehr anstrengt, was natürlich schlecht für sein Herz wäre. Sei es, weil er zu lang geschrien hat und ich ihn nicht schnell beruhigen konnte oder weil der Weg vom Kindergarten, wir wohnen ja auf dem Berg, dass der Weg vom Kindergarten zu anstrengend war. Oder dass die Sommerhitze ihn zusetzte. Und ich hatte einfach Dauerangst. Ich hatte Dauerangst, dass irgendwas passieren konnte, weil das Herz das nicht aushält. Und das macht mit dir was.
Ja, das ist ja wie so ein permanenter Stress, den wir die ganze Zeit spüren. Und ich glaube, das kann sich jeder vorstellen, weil man immer nur wie so im Hamsterrad ist und nie eine Pause hat.
Es war einfach für mich war es so, bis diese letzte Herzoperation vorbei ist, ne, der hatte 3 Stück, war es immer das Gefühl, er könnte es nicht schaffen. und man stand Dauer unter Anspannung. Auch wenn nichts Akutes war, aber es war eine Dauer, ja, es war eine permanente Begleitung.
Ich glaube, das brauchen wir keinen Elternteil sagen, was es heißt, wenn man Angst hat, man könnte sein Kind verlieren. Das ist ja das Allerschlimmste, was einem überhaupt passieren kann, was man sich auch gar nicht vorstellen kann, nicht vorstellen will. Und dann wird man immer wieder damit konfrontiert. Und kannst du nochmal sagen, was hat das mit deinem Umfeld gemacht, also mit deinem sozialen Umfeld? Hat sich das auch verändert dadurch?
Ja, schon. Ich war den ganzen Tag alleine zu Hause und ich habe es kaum geschafft, die Hausarbeit zu machen. Ich hatte einfach die Kraft nicht dafür. Und ich glaube, es war einfach diese starken Emotionen, die ich permanent hatte, die haben mir einfach die Kraft geraubt. Ich hatte gar keine Energie. Und ich weiß noch, meine Mama hat zu mir damals gesagt, das ist einer meiner Lieblingssätze, du musst dich entscheiden. Entweder bügelst du oder du kümmerst dich um deine Gesundheit. Ja, und seitdem bügele ich nicht mehr. Und soziale Kontakte haben mir sehr gefehlt. Viele Freundschaften sind zerbrochen, oft weil ich alltägliche Sorgen von meinen Freunden tatsächlich als banal empfand. Und ich konnte nicht damit umgehen. Sie haben nichts schlecht gemacht, aber mir ging es schlecht und ich konnte einfach nicht damit umgehen. Die haben gemeckert über Kleinigkeiten und das tat mir einfach nicht gut und habe einfach den Kontakt nicht gesucht. Neue Freundschaften zu schließen war natürlich fast unmöglich. Ich dürfte ja nirgends hin mit meinem Kind, gerade in dieser Operationszeit vor und danach. Vor allem gerade an diese Babykurse. Das war nicht möglich. Wenn ich das vergleiche, ich habe mit meiner Tochter, die 2,5 Jahre jünger ist, ich habe alle möglichen Kurse gemacht und habe gesehen, wie gut es tut, mit anderen Eltern zusammen zu sein, unterwegs zu sein, Teil der Gesellschaft zu sein. Und nichts davon habe ich mit meinem Sohn gemacht.
Was würdest du sagen, rückblickend, war die größte Herausforderung für dich?
Ich glaube, den Alltag zu stemmen unter permanenter Anspannung und mit so vielen schweren Emotionen umzugehen.
Ja, weil man natürlich auch gar nicht weiß, wohin mit den Emotionen. Du konntest sie auch mit niemand teilen, also bist du komplett auf dich selbst.
Genau, keiner hat die Sorgen verstanden. Oft wollte man die Sorgen nicht zugeben, weil die zu sehr wehgetan haben. Mein Mann und ich gingen unterschiedlich mit Sorgen um. Klar, ich war gestresst, genervt, energielos. Ja.
Wie ist er damit umgegangen? Darf ich das noch?
Er war immer sehr positiv. Und ich war nicht negativ, aber es hat mir einfach, ja, ich war einfach ängstlicher. Und diese Angst hat mich wirklich teilweise innerlich aufgefressen. Das schon, das hat er nicht so extrem. Und das war schwierig, weil ich mir das auch gewünscht hätte, ich habe es nicht. Aber so war das nicht.
Kannst du nochmal erzählen, was hat es denn für dich bedeutet, dich um deinen herzkranken Sohn zu kümmern? Also zum einen emotional, aber auch körperlich.
Ja, mein Sohn ist nachts aufgewacht, wirklich bis zum 20 Mal. Und ich habe ihn immer gestillt, um zu verhindern, dass er schreit. Hunger, es kann nicht sein, dass er Hunger gehabt hat. Und die Ärzte damals, die Kardiologen damals, haben mir wirklich geraten, ihn nicht schreien zu lassen. Und das habe ich mir so sehr zu Herzen genommen. Und das schlägt natürlich auf den Körper. Ja, ich war in den ersten 6 Jahren habe ich so dermaßen unter extremen Schlafmangel gelitten. Ich bin permanent gerannt bei jedem Pieps, vor allem nachts. Und entsprechend war ich körperlich komplett erschöpft. Und wenn man körperlich erschöpft ist, entsprechend auch emotional dann gereizt.
Ja, ich glaube, jeder, der irgendwie schon mal mehrere Tage am Stück oder auch eine Woche nicht gut geschlafen hat, kann sich vorstellen, wie das ist. Da ist man ja einfach so gereizt, weiß vielleicht selber gar nicht, woher das kommt und hat gar keine Kraft mehr, ist vielleicht auch nah am Wasser gebaut, ist einfach, ich sag mal, so wie Akku leer, ne? Und wenn man permanent mit leerem Akku rumläuft, dann kann das einfach nicht gut sein.
Genau.
Gab es denn eine Situation, die sich bei dir besonders eingebrannt hat, also wo du wirklich am Ende warst oder ein Moment, der super belastend war?
Ja, ich glaube, die Situation, die ich nie vergessen werde, ist das Gefühl, während wir gewartet haben zwischen die zweite und die dritte Herzoperation. Das war knappe 2 Jahre und wir wüssten, dass eine dritte Operation nötig war. Aber das Datum blieb unbekannt. Das heißt, 2 Jahre lang haben wir bei jedem Termin, die war vielleicht alle 2 Monate, sind wir jetzt dran. Und diese Warten, das war die reinste Hölle. Weil erst nachdem diese dritte Operation vorbei war, wusste ich, aha, wir haben es geschafft. Das heißt, man wird so ja, ich musste dieses aushalten. Natürlich wollte ich nicht die Operation haben, aber ich wusste, es war notwendig. Und es war so ausgezogen. Das war einfach das Leid irgendwie gezogen. Und entsprechend war ich auch angespannt. Ja, und es war eine Mischung aus diesen Angst, ihn zu verlieren, und die Hoffnung, dass es bald vorbei sein wird. Und ich dürfte diesen Zeitraum nicht bestimmen. Ich musste wirklich, ja, ich glaube, ich habe schon so ein Kontrollbedürfnis. Und die hatte ich ja gar nicht. Und ich erinnere mich, diese Zeit war volle, sehr, sehr intensive Emotionen und einfach ein Gefühl der Ohnmacht. Ich war diese Situation ausgeliefert. Ich konnte nichts anderes tun als warten. Und die Ärzte vertrauen, dass die den richtigen Zeitpunkt auswählen, ja. Und die war halt 2 Jahre später.
Ja, das ist irgendwie so dieses Warten. Und wenn du nichts machen kannst, wie du gesagt hast, ohnmächtig zu sein, aber permanent auch zu sagen, es geht ja jetzt um was, es geht ja nicht um irgendwas, ich warte auf mein Auto oder so, sondern ich warte darauf, ob mein Sohn weiterleben kann, ob diese Operation, die wirklich an seinem Herzen stattfindet, dass die gut geht. Ne? Also das ist ja, glaube ich, das.
Ja, und das nicht zu wissen. Nicht zu wissen, ob es gut geht. Nicht zu wissen, wann es passiert. Ich weiß für die Ärzte, wenn man die Operation früher macht, es ist gefährlicher für das Herz. Wenn man die Operation später macht, es ist gefährlicher für die Lunge. Ja, entscheide dich, was willst du, Lunge oder Herz? Ja. Und eigentlich wollen wir beide. Und deshalb musste man die perfekte Zeitpunkt aussuchen.
Jetzt haben wir viel gehört über deinen Sohn, aber was mich noch interessieren würde, wie hast du dich selber auch verändert durch diese Situation nach der Geburt und mit dem ganzen Herzthema?
Ich glaube, das Schlimmste war, oder wenn es wirklich nur um mich ging, ich habe mich selbst nicht erkannt. Ich war früher selbstbewusst, fand mich, glaube ich, ziemlich toll, habe mich viel zugetraut und es war weg. Ich war wie ein Schatten meines Selbst und ich habe mich nicht gemocht, ich habe mich nicht in den Spiegel geschaut, ich habe nicht mich um mich gekümmert und ja, ich habe ich verloren, Gail habe ich verloren, ich war eine andere Person, genau.
Hast dich sozusagen selber nicht mehr erkannt und dann gab es aber ja irgendwann den Punkt, wo du gesagt hast, so kann es nicht weitergehen, ich will jetzt was verändern, ich tue jetzt etwas, ich gründe jetzt diesen Verein Mein Herz lacht. Kannst du uns das nochmal erzählen? Was war da so dieser Auslöser, wo du gesagt hast, nee, jetzt nicht länger in der Trauer bleiben, jetzt mache ich was.
Genau, es gibt tatsächlich noch, da waren schon ein paar Jahre zwischen Mir geht's schlecht und ich habe den Verein gegründet. Und zwar, wo ich das Gefühl hatte, so geht's nicht weiter. Jetzt ist Schluss mit lustig, du musst jetzt kämpfen, du musst jetzt gucken, dass es dir wieder gut geht. Und wir waren damals in der Familienreha und es war das erste Mal, wo ich wirklich Zeit hatte, um nach mir zu schauen. Und ich habe es ausgeschöpft. Ich habe jegliche Therapie gemacht. Ich habe Kunsttherapie, ich habe Reittherapie, ich habe wahnsinnig viel Sport gemacht. Ich habe gut gegessen, gut geschlafen, bin viel laufen gewesen. Und das war einfach das Erkenntnis, glaube ich, wenn es mir wieder gut gehen sollte, dann muss ich aktiv was dafür tun. Und den Schlüssel zum Glück, dass ich tatsächlich den in der Hand hatte. Natürlich mit Unterstützung. Und damals, ein paar Jahre hat es gebraucht, bis ich aus dem Loch mich rausgegraben habe. Aber als ich den Verein gegründet habe, war es ganz klar, dass der Fokus auf die Eltern gelegt wird und dass wir Eltern, die in sehr, sehr schwierige Situationen sind, das Gefühl zu vermitteln, dass sie selber was verbessern können. Teilweise mini, mini, mini Kleinigkeiten. Auch, dass sie lernen, sie dürfen Hilfe annehmen. Man muss nicht alles alleine schaffen. Und wir helfen Familien, einfach ein Netzwerk aufzubauen, damit sie immer jemand haben, den sie eine Frage stellen können, wo sie eine Umarmung abholen können, die als Vorbilder fungieren. Genau. Und ja, einfach, dass man gemeinsam so wahnsinnig viel schaffen kann und einfach dieses Gefühl, du bist allein, dass es nicht mehr aufkommt.
Ja, vielleicht auch zum ersten Mal überhaupt gesehen zu werden, weil ganz viel dreht sich ja immer um die Kinder, um die Therapie, um die Diagnose und was mache ich jetzt für mein Kind? Aber keiner fragt ja, und wie geht's dir jetzt eigentlich?
Nee, die Frage kommt tatsächlich selten. Und ich glaube, viele Eltern tun sich auch schwer damit. Ja, und wir sagen, du darfst nach dir schauen, wie wichtig es ist, nach dir zu schauen. Und einfach dieses Gefühl, oh Gott, ich bin egoistisch, wenn ich mich als Priorität setze. Und wir sagen, ja, eigentlich ist es andersrum. Wenn du nicht dich als Priorität setzt, ist es egoistisch, weil es muss dir gut gehen, damit du lang für dein Kind gut sorgen kannst. Und einfach diese, ja, ich glaube, da spielt Scham eine große Rolle. Oder wenn ich für mich was tue, dann in dem Moment mache ich für mein Kind nichts. Und das geht nicht, ja. Und irgendwie kriege ich das hin. Aber wie gesagt, wir haben genügend Familien gesehen, wo Mutter oder Vater in Burnout landet. Und dann denke ich mir, nee, bitte, bitte, lass es nicht so weit kommen. Nimm die Hilfe an. Vernetze dich. Schließe euch unsere andere Gemeinschaften an, weil es einfach viel, viel, viel leichter ist, mit anderen das gemeinsam zu schaffen.
Würdest du sagen, das sind so eure Hauptziele oder die Hauptziele von Mein Herz lacht?
Ich glaube, das Hauptziel von Mein Herz lacht ist, sicherzustellen, dass niemand alleine ist, dass jede Familie ein gutes Netzwerk hat, dass jede Familie gut informiert ist, dass Wissen fließt, dass sie ihre Rechte kennen, dass sie Kraft haben, die umzusetzen, dass sie wissen, ein Nein heißt Nein, sondern man kann sich wehren, zum Beispiel, wenn ein Antrag nicht durchgeht. Ja? Wir bieten Unterstützung an in jegliche Richtung. Ist es psychosozial? Ist es praktisch? Ist es ein Austausch mit einem Peer? Eine ganze bunte Mischung, dass keine Mutter, kein Vater tatsächlich in einem Burnout landet. Das kann nicht sein. Ich habe ein krankes Kind und war selber krank. Das ist nicht im Sinne der Gesellschaft, definitiv nicht.
Und du hast es ja so ein bisschen jetzt schon erzählt, dass ihr quasi so das Konzept habt, auf der einen Seite die Eltern lokal zu vernetzen, also an dem Ort, wo sie wohnen, dass sie da andere Eltern kennenlernen, die sie verstehen, wo man sich austauschen kann, aber natürlich auch online, deutschlandweit oder es gibt, glaube ich, sogar in anderen Ländern auch Mitglieder. Aber online diese Community und dann natürlich auch Zugang zu Wissen zu haben, von erfahrenen Eltern zu ExpertInnen zu haben. Oder wie würdest du das beschreiben? Was macht ihr anders als andere Selbsthilfevereine?
Ich glaube, das Erste, was wir anders machen, ist Fokus auf die Eltern. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, wir arbeiten diagnoseübergreifend und das zwingt etwas, dass die Eltern nach sich gucken. Ne? Wenn zum Beispiel wir sind Mitglied in einem Herzverein, alle reden über herzkranke Kinder, geht ums Kind, geht ums Medizinische. Ich kann zum Beispiel mich nicht austauschen mit einer Mutter, dessen Kind Epilepsie hat. Ich habe überhaupt keine Ahnung von. Aber ich kann mich mit ihr austauschen, wie es sich anfühlt, auf Therapieplätze zu warten. Wie es sich anfühlt, eine Entscheidung zu treffen, gebe ich Medikamente oder gebe ich keine Medikamente. Ich kann mich mit ihr austauschen, wie traurig ich bin, dass ich da irgendwo nicht eingeladen worden bin. Und erst wenn ich das Krankheitsbild rauslasse, können die Eltern sich über Themen sich austauschen, die sich selber betreffen. Und was wir auch machen, wir arbeiten vor Ort. Ne? Wir haben unsere lokale Elterngruppen und wir arbeiten auch digital. Wir haben nicht deutschlandweit überall Elterngruppen, noch nicht, sage ich. Und diese digitalen Angebote sind gerade für Familien, die ihre Kinder pflegen, so wichtig, weil sie so niederschwellig sind. Ja, ich kann das Kind in Bett bringen mit einem Stöpsel im Ohr und kann trotzdem ein Seminar anhören. Ja, wenn ich nicht zu einem Treffen gehen kann, weil ich keinen Babysitter habe für mein pflegebedürftiges Kind, dann kann ich trotzdem an einen Online-Austausch, zum Beispiel für alleinerziehende Mutter, teilnehmen. Oder wenn wenn der Austausch nicht ist, dass ich brauche, aber ich brauche einen hilfreichen Tipp oder jemand, der eine Recherche für mich übernimmt, dann können Sie sich bei der Beratungsstelle anmelden. Das heißt, wir haben wirklich eine bunte Mischung an Angebote, die alle Bedürfnisse von Familien auf unterschiedlichen Arten und Weisen decken.
Kannst du da vielleicht auch einfach nochmal so ein paar Themen nennen? Ich glaube, ihr habt ja jetzt auch Themengruppen oder auch die Seminare. Also um was für Themen drehen die sich denn so?
Zum Beispiel unsere Themengruppen sind alle digital, bundesweit. Und wir haben momentan 4 Stück. Eine ist alleinerziehend. Das heißt, wenn ich alleinerziehend mit krankem Kind, habe ich natürlich ganz andere Fragen, als wenn ich verheiratet bin. Somit, die tauschen sich dann aus über sehr spezifische Themen. Dann haben wir eine andere Gruppe, unterstützte Kommunikation. Das heißt, Kinder, die nonverbal kommunizieren. Da geht's viel um Bastelanleitungen, Tipps. Was mache ich, wenn ich den Download nicht schaffen kann? Wie kann ich den Geduld aufbringen, mit meinem Kind zu üben, vor allem, wenn es keinen Bock hat oder vielleicht ich keinen Bock habe? Dann haben wir eine Gruppe Transition ins Erwachsenealter. Da geht es einfach darum, was passiert ab 18. Und wir empfehlen, dass man schon einige Jahre vorher schon mit der Planung anfängt. Was passiert nach der Schule? Geht mein Kind in der Werkstatt? Schafft mein Kind es auf die erste Arbeitsmarkt? Wo kann mein Kind wohnen? Ein 20-jähriger Kind mit Behinderung will vielleicht auch nicht immer bei den Eltern wohnen. Ja, der möchte auch in eine Wohngruppe oder ist Selbstständige oder einfach nicht bei den Eltern wohnen. Ja, wie gehe ich das Thema an? Wie kann ich loslassen? Und dann brechen wir so ein bisschen unsere Regel mit Diagnose übergreifend. Und wir haben eine Gruppe Autismus ADHS, weil der Bedarf einfach so riesengroß ist. Die Kollegin Anke, die diese Gruppe leitet, ist selbst Autistin, hat ein Kind mit Autismus und ist einfach ein wahnsinnige, ja, sie hat wahnsinnig viel Wissen, Fachwissen, eigen Erfahrungswissen. Genau, und da tauschen sich auch über alle Themen, die diese zwei Krankheitsbilder mit sich bringen. Genau, das sind die Themengruppen. Das war lang erklärt.
Aber dann hört man ja auch, dass ihr, glaube ich, immer nach dem Bedarf schaut und wenn es eben einen Bedarf gibt, dann ein neues Angebot ins Leben ruft, ne? Oder sagt, das haben viele Mitglieder, wünschen sich das oder wollen sich da austauschen, dann ermöglichen wir das und machen eine Themengruppe, ne? Und vielleicht kommen nochmal neue hinzu oder bei den Seminaren, worüber wollt ihr reden? Was weiß ich, dann gibt es vielleicht mal irgendwas mit persönlichem Budget, wie kann ich das nutzen? Es gibt zu wenig Pflegekräfte, Pflegekräftemangel. Wie kann ich dann selber die Leute anstellen und in ein ganz anderes Modell reinkommen oder so?
Genau, und wir kriegen einfach, weil wir alle Mitglieder, zum Beispiel wir begrüßen jedes Mitglied telefonisch, wenn sie neu sind und hören einfach, was haben sie? Was haben Sie an Bedarf? Was haben Sie an Wünsche? Können wir das decken? Und natürlich, wenn man hunderte von Familien pro Jahr spricht, dann erfahren wir wirklich von den riesige bunte Mischung an Bedürfnissen. Und entsprechend basteln wir die Angeboten, ja? Oder die werden ein bisschen ergänzt oder verkürzt, je nachdem, ja? Oder wir machen was Neues. Klar, man braucht immer Geld, um neue Angebote aufzubauen. Aber da versuchen wir immer, ja, einfach immer diese Bedürfnisse, ja? Und die sind recht unterschiedlich. Genau, und zum Beispiel in unsere Seminare können wir sehr viel Bedürfnisse decken, sehr viele Themen. Manchmal sind das sozialrechtlichen Fragen, manchmal geht es um Beziehungen, wie kann man besser kommunizieren. Manchmal geht es wirklich um Selbstfürsorge, ja, wie kann ich besser Grenzen setzen, ja, wie kann ich besser Nein sagen. Bis hin zu, wie kann ich einfach besser auf mich gucken, ja? Wie kann ich egoistisch werden, ja? Oder gefühlt egoistisch werden? Wie kann ich mich zur Priorität machen, ja? Wo sind die 5 Minuten im Alltag, die ich für mich reservieren kann, ja? Idealerweise mehr, aber 5 Minuten ist für viele schon viel.
Dann stelle ich jetzt mal eine ganz schwierige Frage, weil du gesagt hast, es geht um viele verschiedene Bedürfnisse, aber gibt es trotzdem so eine Hauptbotschaft, die ihr habt als Verein?
Ja, eine Botschaft, die wir wirklich haben, ist, natürlich freuen wir uns, wenn andere Familien sich uns anschließen, weil je mehr wir sind, desto mehr können wir erreichen. Und wir sagen auch immer, wenn du neu in der Situation bist und Fragen und Unsicherheiten hast, es gibt definitiv jemand um die Ecke, die dir helfen kann. Wenn du dich uns anschließt, dafür ist unser Netzwerk da. Und genauso an erfahrene Eltern, die vielleicht nicht so sehr diesen Bedürfnis haben momentan, weil sie einfach weit auf ihren Weg sind. Ihr seid für eine neue Familie in der Situation, die vielleicht um die Ecke kommt, ein Goldschatz. Ja, wenn ihr in unserem Netzwerk seid, dann kann ich diese Familien vermitteln. Komm zu einem lokalen Gruppentreffen, teil dein Wissen. Wir kennen das alle. Wieso sollen wir den Rad neu erfinden? Es gibt ja so viel wahnsinnig Wissen. Und deshalb ist es so wichtig, dass die erfahrenen Familien zusammenkommen mit den jungen Familien. Ja, wie gesagt, wir arbeiten diagnoseübergreifend und somit ist die Erfahrung von einer Mutter von einem 22-jährigen Junge mit Down-Syndrom unfassbar wichtig für eine Mama mit einer 2-jährigen mit einer seltenen Erkrankung. Ja, die kennen alle die Kämpfe mit den Anträgen, die kennen alle die Einsamkeit, die kennen alle, was es mit der Beziehung macht. Hilft euch, ja, aber ihr müsst euch kennen und wir bieten sozusagen dieses Netzwerk.
Ja, ich höre so als ganz großes Stichwort Community, wie man Neudeutsch sagt, ne? Netzwerk, Community, du bist ja Engländerin. Und jetzt vielleicht so, es gibt ja leider die Entwicklung, auch gerade wenn man so über einen großen Teich schaut, nach Amerika, dass die Gesellschaft sich immer mehr auseinanderdriftet, sich spaltet und dass es ja leider auch immer mehr Ausgrenzung gibt, so habe ich zumindest das Gefühl. Ja, leider ja auch hierzulande mit bestimmten Parteien, die ich jetzt hier gar nicht nennen möchte, aber wir wissen es alle. Würdest du sagen, dass es gerade jetzt im Jahr 2025 besonders wichtig ist, eine starke Eltern-Community zu sein?
Ja, unbedingt, unbedingt. Wir merken, ja, in anderen Ländern sicherlich schlimmer als in Deutschland, aber der Sozialstaat hinterlässt einfach viel zu viele Lücken. Ja, Pflegekraftmangel nehmen wir einfach als ein Stichwort. Und dieses wertvolle Erfahrungswissen, die findet man nicht unbedingt in alle Beratungsstellen oder bei Fachexperten, sondern das wertvolle Erfahrungswissen liegt bei den Eltern. Ohne dieses Wissen bleiben viele Fragen unbeantwortet. Und vor allem, es ist so niederschwellig. Zum Beispiel in unserer Stuttgarter Gruppe sind um die 80 Familien. Wenn du da eine Frage stellst, du hast innerhalb von 5 Minuten 5 bis 10 unterschiedliche Antworten auf deine Frage. Und dann nimmst du raus, was für dich passt. Die kriegst du nirgends. Und deshalb ist es so unfassbar wichtig, je schwieriger es ist, an Fachwissen zu kommen oder einen Platz bei einer Beratungsstelle, umso wichtiger ist es, dass du ein gutes Netzwerk hast. Weil da stecken unfassbar viele Antworten jetzt schon.
Ich lese jetzt immer mehr, auch, dass Menschen mit Migrationshintergrund sich in Deutschland bedroht fühlen oder da vielleicht auch nicht mehr so wohl fühlen oder Angst haben oder sich fragen, ob sie weggehen sollten. Habt ihr so ein Gefühl auch bei euren Familien? Kommt das auch irgendwie raus, dass sich irgendwie die gesellschaftliche, ich sag mal, Stimmung verändert hat?
Wir hatten tatsächlich eine E-Mail von ein paar Monaten von einer Mutter. Und es ging darum, sie hat uns gebeten, ob wir ein Seminar veranstalten könnten, gerade um dieses Thema. Na, diese Unsicherheit in der Gesellschaft, dieses Hass, diese Spaltung. Sie kriegt keine Luft, wenn sie daran denkt. Ja, sozusagen, sie lässt ihr Kind mit Behinderung sozusagen draußen. Und was passiert ihm? Ja, wird er angegriffen? Wird er böse beschimpft? Wird er bedroht? Und das sind wirklich echte Ängste, die Eltern haben. Ja, das spüren wir schon.
Ja. Und wahrscheinlich ist es dann umso wichtiger, ein Netzwerk zu haben, Leute zu haben, die sagen, ich verstehe dich, mir geht's auch so. Oder vielleicht auch wichtiger denn je, dann zusammenzustehen, sage ich jetzt mal.
Ne? Ich meine, wenn man eine Sorge teilt, dann wird sie einfach kleiner. Ja, die ist natürlich nicht weg. Aber und das Gefühl, ich bin nicht alleine mit diesen Sorgen, das ist immer hilfreich. Oder zumindest meine Erfahrung, das ist immer hilfreich.
Was sind andere Themen, mit denen Eltern kommen, die sie teilen mit dir oder in der Gruppe? Was sind da so die häufigsten Themen?
Ich glaube, der Wunsch nach Austausch ist sehr groß, dass sie einfach jemanden finden, die Antworten auf ihre Fragen haben und auch diese Isolation rauszukommen. Ja, die kennen alle, glaube ich. Und was oft ein Problem ist, es ist mangelndes Verständnis in ihrem Umfeld. Teilweise in der Familie, Nachbarschaft und Kindergarten und Schulen ist immer ein Brennpunkt. Und auf die eine Seite, wir verstehen, dass auch da Personalmangel, dass die auch sehr belastet sind. Na, wir wollen nicht den Finger hinhalten, aber zu Schwierigkeiten, einfach diese fehlendes Verständnis, gerade im Schulbereich, das spüren wir extrem. Und viele haben sozialrechtliche Fragen. Wie beantrage ich etwas? Was muss ich tun, wenn ich einen Widerspruch bekomme? Mein Pflegekraft ist ausgefallen. Woher soll ich jemanden finden? Ja, und da packt tatsächlich unsere Beratungsstelle an mit Antworten und hilft tatsächlich bei Recherchen. Weil diese finde einen neuen Pflegedienst, ruf mal bei 20 an und wenn man 19 mal Nein gehört hat, das tut einem weh. Das tut unsere Beratungsstelle nicht weh. Die kann das gut wegstecken.
Also auch da habt ihr quasi so einen Bedarf rausgehört oder gesehen, Eltern können dann einfach nicht mehr oder haben nicht die Zeit oder irgendwann ist der Frust zu groß und gesagt, gut, dann gehen wir da rein, machen eine Beratungsstelle, nehmen euch das ab und erledigen das für euch sozusagen.
Oder zumindest 90% davon, ja. Wir können recherchieren, wir können anrufen und sagen, okay, die hat was, ruf mal an. Das spart unfassbar viel Zeit und Nerv, ja.
Und hörst du das auch oft von Mitgliedern, dass sie irgendwie sagen, ich kann eben nicht einfach mit auf dem Spielplatz, ich kann wieder nicht mit zum Kindergartenausflug, ich kann nicht noch spontan einen Kuchen backen für dieses Fest oder so, oder ich kann einfach nicht kurz mal was erledigen? Also ist das auch so ein Thema, dass sowas öfter kommt?
Klar. Gerade eine Kollegin von mir, weiß ich, die beschreibt es als, es ist wie ein Käfig. Und sie kann einfach nicht raus. Sie kann ihr Kind nicht alleine lassen, ja. Und ich sag mal, ein gesundes 13-jähriges Kind kann man vielleicht eine halbe Stunde allein lassen, wenn man einkaufen geht. Kommt nicht in Frage. Das geht nicht. Wie gesagt, wenn man schnell in den Supermarkt oder das Geschwisterkind in Geige bringt oder das sind tausende Beispiele. Und ja, das heißt, entweder ist es wie ein Käfig und wenn du aus diesem Käfig ausbrechen willst, ist es unfassbar viel Aufwand, um kleine Erledigungen zu machen. Das hören wir immer. Das hören wir immer wieder. Und was wir haben sehr viele Alleinerziehende. Und ich glaube, die nicht alleinerziehen, sind auch viele Beziehungen sehr, sehr belastet. Aber wie soll so eine Familie, sage ich, ein Date Night haben? Einfach Zeit zu zweit? Es ist fast unmöglich. Viele Familien, kann die 15-jährige Nachbarin als Babysitter, können sie die nicht holen? Sie brauchen einen Fachdienst. Die brauchen eine Krankenschwester, eine Pfleger, die dann die Kinder nimmt. Ja, es gibt Pflegemangel, dann wer soll es bezahlen? Und somit ist sowas wie ein Date mit den Partner einfach nicht möglich. Ja, ist auch für die Beziehung nicht gut. Das spüren wir schon.
Sind das dann auch so Themen, die zu euch kommen? Also vielleicht auch überfordert zu sein oder Partnerschaftsthemen oder ständig stark sein zu müssen und niemand sagen zu können, ich kann eigentlich gar nicht mehr? Also wie geht ihr denn mit solchen, ich sag jetzt mal, emotionalen oder vielleicht auch psychischen Themen um?
Ja, einfach wir sind, das muss ich wirklich sagen, wir sind wirklich eine unterstützende Tragengemeinschaft, ja. Klar, keiner will laut aussprechen, oh, mein Ehe ist am Zusammenbrechen oder oh, ich würde am liebsten wegrennen. Die sind Sachen, die man so öffentlich nicht zugibt. Aber wir merken, da ist ein wahnsinnig großer Vorschuss an Vertrauen, vor allem in die lokale Gruppen, wo sie sich persönlich treffen. Und wenn eine neue Mama oder Papa in der Gruppe kommt und sie kriegen mit, wie offen viele mit diesen schwierigen Themen umgehen, dann trauen sie sich auch, was laut auszusprechen. Die kriegen nicht nur die Chance, was auszusprechen, was schwierig ist, auch überhaupt selber laut auszusprechen, aber sie kommen wahnsinnig viel Mitgefühl. Ah ja, das kenne ich auch. Oh ja. Und dann noch Tipps, ja, wie sie vielleicht das ein oder andere Problem gelöst haben. Und vor allem das Kern von unserem Angebot ist wirklich diese Vernetzung. Weil mit den Vernetzungen lerne ich Leute kennen. Mit den Vernetzungen kann Wissen fließen. Und wenn das alles nicht ausreicht, dann haben wir natürlich unsere Seminare oder Coaching, sei es ein Gruppencoaching oder ein Einzelcoaching. Zum Beispiel, da lernen Eltern, du musst ja nicht immer schwach sein. Du darfst ja Hilfe annehmen. Du darfst laut schreien, ich finde das richtig scheiße. Höflich ausgedrückt. Und auch diese schwierigen Gedanken, viele schämen sich, viele sind wütend, viele tragen noch wahnsinnig viel Trauer mit sich permanent rum. Und man braucht Raum dafür. Und klar, eine Therapie ist eine Möglichkeit, aber auch die Selbsthilfe ist eine andere Möglichkeit. Ja, ich weiß nicht, in wie vielen Gruppentreffen ich da saß. Und es ist so schön zu sehen, wie die Mitglieder sich öffnen. Es ist wahnsinnig, was sie erzählen. Es ist so schön zu spüren, wie viel Vertrauen sie haben, dass sie wirklich sich fallen lassen können, das Unausgesprochene aussprechen können, sich erlauben, das auszusprechen. Weil ich denke, erst wenn es ausgesprochen ist, kann ich langsam das überhaupt verarbeiten. Ja, das spüren wir schon.
Weil du jetzt vorhin so dieses Thema gesagt hast, dass es sich wie ein Käfig anfühlt, ist ja auf der anderen Seite auch so, dass Veränderung ist ja nicht leicht. Ne? Es ist ja kein leichter Weg zu sagen, ich mache jetzt was anderes, ich trete jetzt raus, ich probiere mal was, ich sag jetzt mal was, ich bin mal laut und dann stößt du vielleicht auch auf Widerstand. Ne? Oder die Leute sagen, jetzt bleib mir weg mit diesem Thema Inklusion, was willst du denn noch? Also dieses Unverständnis vielleicht vom Umfeld. Oder wie ist das, wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, Inklusion ist doch ein Luxusthema, brauchen wir nicht mehr, wie es jetzt auch manche großen Konzerne in den USA oder so sagen. Was würdest du da sagen? Wie fühlt sich das für dich an?
Es ist einfach verletzend. Es ist verletzend und entmutigend und Inklusion ist kein Luxus. Es ist einfach ein grundlegendes Menschenrecht. Und das musste man immer wieder sagen. Es ist ein Menschenrecht. Es geht darum, dass alle die gleiche Chancen haben, teilzuhaben, ja? Unabhängig von ihren Bedürfnissen oder Herausforderungen, ja. Und wenn das als Luxus abgetan wird, wird das Leid und die Not viele Menschen einfach nicht anerkannt. Das kann einfach nicht sein, ja. Und deshalb ist so eine Aktion, was wir jetzt zum Protesttag am 5. Mai machen, einfach wichtig, ja. Und wir hoffen, dass es weit und breit getragen wird. Und je mehr Verständnis es für ein Thema gibt und je mehr Einblicke es in ein Thema gibt, desto höher ist die Chance, dass solche Kommentare nicht mehr gesagt werden.
Ich glaube, es ist ja auch irgendwie so ein Thema wie Gerechtigkeit, ja. Also es ist ja, fühlt sich total ungerecht an, wenn jetzt jemand irgendwie hört, du darfst hier nicht mitmachen, weil du blaue Augen hast. Du darfst nicht in unserer Gruppe sein, weil du Schuhgröße 39 hast. Also irgendwas, was du nicht ändern kannst, wie du geboren wurdest, und jemand anders sagt dir, nee, du darfst jetzt nicht dabei sein, ne? Also so, um das nochmal anders.
Ja, ja, genau. Ich mag deine Haare nicht, kommst du nicht rein. Mhm.
Ja, dann sind wir beim Thema Ausgrenzung, aber ich glaube, Gerechtigkeit ist generell ein Thema, was sehr viel in unserer Gesellschaft jetzt gerade so.
Leider nicht nur von Familien mit pflegenden Kindern. Ja, es gibt ganz, ganz viele andere Gruppen, die ähnlich leiden.
Ja, was gerade so in der Gesellschaft läuft, ist, glaube ich, schwierig und umso wichtiger, glaube ich, dann erst recht stark zu sein, zusammenzustehen, als Community da zu sein. Deswegen frage ich jetzt einfach mal, was bedeutet stark sein für dich?
Für mich ist stark sein, zu erkennen, was ich kann, aber ebenfalls zu erkennen, was ich nicht kann, das einzugestehen und rechtzeitig um Hilfe bitten.
Da werden sich jetzt wahrscheinlich viele denken, die dich nur so kennen, ah, Gail ist so eine starke Frau, die hat ja noch nie um Hilfe gebeten. Stimmt das?
Nein, ich bin, ich könnte eine Oscar gewinnen in Hilfe annehmen.
Gibt es so ein Beispiel, was du...
Ganz am Anfang, ich glaube, mein Sohn war 2 Tage alt, kam die Selbsthilfeverein im Krankenhaus. Was Selbsthilfevereine sind, wusste ich damals nicht. Und bin sofort Mitglied geworden. Habe brav an alle Treffen teilgenommen. Ich habe mir gleich einen Psychologen gesucht. Und auch heute gehen wir alle, auch das ganze Team, zur Supervision. Ich gehe selber weiterhin, lass mich therapeutisch unterstützen. Ich hatte jahrelang eine Putzfrau, die könnte ich wieder eine finden. Etwas wenig Zeit momentan. Ja, und ich habe eine Gruppe an enge Freundinnen, mit denen ich mich gut austauschen kann.
Die du wahrscheinlich ja auch so kennengelernt hast, oder das ist auch das, was hoffentlich ja alle Eltern, die Mitglied sind, haben, eben Freunde zum Austausch. Aber manchmal gibt es ja so eine Situation oder, keine Ahnung, mitten in der Nacht, wenn man niemand anrufen oder so, gibt es irgendwie so einen Satz, den du dir sagst, um durchzuhalten?
Ja, und den nehme ich tatsächlich momentan ziemlich oft. Morgen ist ein neuer Tag. Morgen ist ein neuer Tag und es kann einfach ganz anders sein.
Und gibt es irgendwie noch sowas, was du anderen Eltern sagen möchtest, die sich jetzt aktuell noch alleine fühlen, die vielleicht neu in der Situation sind, die noch niemanden kennen? Was würdest du denen mit auf den Weg geben?
Sie sind nicht alleine. Wir sind sehr, sehr vielen. Aber schließ dich an. Schließ dich eine Community an. Schließ dich uns an. Lass uns diese Netzwerk mit dir aufbauen, für dich aufbauen und ja, lass dir helfen. Du musst es nicht allein schaffen. Niemand schafft das allein. Das ist nochmal dieses Starksein. Ja, nimm die Hilfe an. Ja, das steht dir zu. Genau. Gemeinsam kann man einfach viel mehr schaffen und vor allem mit mehr Leichtigkeit.
Ja, es ist vielleicht ja auch nochmal was, wozu dieser Podcast da ist. Du hast ja am Anfang gesagt, so auch ein bisschen Blick hinter die Kulissen, weil von außen sieht ja oft alles anders aus. Von außen denkt man vielleicht, ja, Gail hat noch nie Hilfe in Anspruch genommen. Von außen denkt man vielleicht, die anderen kriegen alles so locker hin oder bei denen läuft alles top. Und erst wenn man hinter die Kulissen schaut, dann hört man ja die Geschichten, wie sie wirklich sind oder wie viel Absagen es gab, bevor die eine Zusage kam oder wie oft man gesagt hat, ich gebe auf, ich kann nicht mehr. Und dann waren Leute da, die gesagt haben, nee, komm, das schaffst du und mach weiter. Und ja, also ich glaube, das ist so dieses Wichtige, dass dieses hinter die Kulissen schauen, wie ist es denn wirklich das Leben, sage ich jetzt mal. Was würdest du jetzt mit deiner ganzen Erfahrung, die du hast, mit den ganzen Eltern aus der Community sagen, welche Unterstützung brauchen pflegende Eltern am dringendsten oder wie können vielleicht auch Freunde, NachbarInnen oder so helfen?
Ich glaube, Familien brauchen aktive Hilfe. Oft wird gesagt, ach, gib mir Bescheid, wenn ich für dich was machen kann. Tun sie nicht. Werden sie nie tun. Sondern biete aktiv Hilfe an. Steh einfach vor der Haustür mit Lasagne. Sie würden das schon nehmen. Oder sag nicht, hey, kann ich deinen Sohn vom Fußball abholen? Sondern schicke Nachricht, ich bringe deinen Sohn heute mit. Versuche, Hilfe anzubieten, wo die Familien leicht Ja sagen können. Oder gar keine Möglichkeit zum Nein sagen haben, ja. Es kann wirklich eine Kleinigkeit sein. Ja, wenn man Sonntagmorgen zum Bäcker geht, bring einfach 2 Brezel mal mit.
ja eigentlich gar keine Frage stellen, sondern eher das Machen, ne? Nicht sagen, ruf mich an, wenn du Hilfe brauchst, und das wird dann nie passieren, sondern eher sagen, so, ich gehe jetzt einkaufen, ich bringe dir was mit, was soll es sein, so ungefähr, ne?
Nicht Fragen machen. Und was auch ganz wichtig ist, vermeidet wohlgemeinten Rat. Das hören wir so häufig, oft kommt es von der eigenen Mutter oder der Schwiegermutter, die, keine Ahnung, zum Beispiel ein Kind, das schlecht isst, ach, mach's mal eine Hühnersuppe, dann wird schon so. Die sind sehr schwierig.
Ja, vielleicht gut gemeint, aber im Endeffekt...
Alles, was gut gemeint ist, aber es wird so häufig missverstanden. Und zum Beispiel ein Kind, das in Schwierigkeiten mit Essen hat, da hilft keine Suppe diese Welt. Und dann merkt man, das ist einfach fehlendes Verständnis oder auch oft eine Ohnmacht von der Gegenüber. Sie wissen nicht, sie können nur so helfen, wie sie selber denken. Das heißt auch ein Appell an den Eltern, diese wohlvermeinten Rat, die ihr bekommt, die eigentlich dich nur verärgert. Ja, oft ist es einfach den Ohnmacht der andere. Die wissen auch nicht, was sie tun können. Und ja, dann wird halt die Suppe, die Hühnersuppe empfohlen. Aber ich glaube, was wichtiger wäre, ist einfach wirklich zuzuhören, hinzuhören und praktische Hilfe anbieten.
Oder einfach zu sagen, so, und jetzt bin ich da und ich mache jetzt die Küche sauber, während du da, setzt du dich mal hin und schnauf mal durch. Also so, das würde viel mehr helfen, jetzt vielleicht auch von Verwandten, von Eltern, Schwiegereltern oder wie auch immer. Ich habe auch gerade gedacht, das, was du gesagt hast, klar, aber ich kann ja nur, wenn ich Kraft genug habe, sagen, ach, der andere hat das bestimmt nicht so gemeint, der wollte das nicht, wusste es halt nicht besser. Ja, das kann ich, wenn ich ausgeschlafen bin, wenn ich genug Energie habe, aber wenn ich das Gefühl habe, ich mache doch schon den ganzen Tag nichts anderes und jetzt klappt diese Sache auch nicht und dann höre ich mir noch Sprüche an. Ich glaube, das ist schwierig, oder?
Ich glaube einfach, Ratschläge oder ungefragte Ratschläge einfach vermeiden. Wenn ich einen Rat haben will, dann bitte ich schon drum.
Das ist jetzt so, was wir gesagt haben von, ich sag mal, außenstehenden sozialen Umfeld, aber gibt es auch was du dir von der Politik wünschst?
Oh ja, da ist, glaube ich, eine ganze Reihe, was unsere Mitglieder da aufschreiben würden. Aber gerade neue Regierung, Pflege gehört mit einer ganz höheren Priorität definitiv auf die Agenda. Strategien gegen diese Fachkräftemangel in die Pflege, dringend notwendig. Gerade was Arbeitsplätze angeht für pflegenden Eltern, dass Unternehmen fast verpflichtet werden, wirklich flexiblere Arbeitsmodelle anzubieten. Ein Care-Gehalt für pflegenden Eltern, da gibt es immer viele Petitionen, die rumgehen, dass die Familien einfach der Basisversorgung gesichert ist. Ja? Erleichterung bei der Bürokratie, dass Anträge leichter gehen, schneller gehen, unkomplizierter gehen. Niederschwellige Angebote in jeglichem Bereich für Kinder, aber auch für Eltern. Und was ich auch immer noch merke, gerade mit unserer Arbeit bei Mein Herz lacht, eine bessere Vernetzung zwischen allen Akteuren. Wie ich mich aufrege, dass die Mitarbeiter im Jugendamt, die im Sozialamt nicht kennen. Ich wünsche mir einfach, dass es eine bessere Vernetzung zwischen allen Akteuren sind. Ja, es muss einfach öfters runde Tisch geben. Die Lehrer sollen wissen, was die Ärzte denken. Die Therapeuten sollen wissen, was die Lehrer denken. Ja, und ich wünsche mir vor allem, dass die Eltern als Expertin gesehen werden. Und dass das, was sie sagen, das sie benötigen, auch von der Politik gehört wird.
Also wenn du jetzt so sagst, runder Tisch, dann glaube ich, weiß ich, was die Antwort der meisten sein wird. Wann sollen wir denn das auch noch machen? Dein größtes Problem ist ja auch Zeitmangel. Ich meine, es war ein Wunsch, den du geäußert hast. Ist gut, ich sag nur, ich glaube, die meisten würden sagen, ja, ist eine gute Idee, aber ich weiß nicht, wann ich das machen soll.
Wir hatten tatsächlich neulich einen Termin mit dem Chefarzt von einem SPZ und der hat mir Hoffnung gegeben. Er erkennt die Bedürfnisse von den Familien und ist aktiv auf uns zugekommen. Wie können wir die Eltern besser helfen in ihrer Rolle als Ärzte? Und ich finde gerade dieser Bereich Selbsthilfe, wir sitzen sozusagen an die Quelle von diesem Erfahrungswissen. Das brauchen alle Experten. Die brauchen Zugang zu diesem Erfahrungswissen. Sei es der SPZ-Chefarzt, sei es die Lehrerin an der Förderschule, sei es die Therapeutin bei der Frühförderung. Wir müssen uns alle kennen und wir müssen wissen, wie wir gegenseitig ticken. das funktioniert, wenn ich sag mal nicht in Einzelfamilien, dass für eine Familie am runden Tisch sitzt, aber dass die Akteure immer wieder, dass es Veranstaltungen gibt, dass wir aktiv uns miteinander vernetzen. Das würde ich mir tatsächlich wünschen. Und für solche Sachen sind wir immer offen.
Das ist wahrscheinlich auch so allgemein wie das Thema Prävention. Wenn man sich vorher trifft und vorher was macht, gibt es hinten raus weniger Konflikte, gibt es hinten raus weniger Sachen, die schiefgehen können, ne? Oder ist das Verständnis dann anders? Viele Sachen passieren dann einfach gar nicht. Ne? Also das heißt, im Rückkehrschluss oder im Umkehrschluss, wenn ich mir vorher die Zeit nehme, dann spare ich sie hinten wieder ein. Ne?
Genau, zum Beispiel wir wollen, oder es steht auf unserer To-Do-Liste, ein Schulprojekt. Und es geht ums nicht nur drum, oh, wie können wir die Eltern unterstützen, dass sie mehr oder weniger das Richtige für ihre Kinder in der Schule erreichen, sondern dass wir die Bedürfnisse, die Lehrer auch verstehen. Warum funktioniert Inklusion bei Ihnen in der Klasse nicht? Was sind da die Barrieren? Nicht für die Familien, sondern für die Lehrer. Das heißt, wir wollen wirklich offen die Gesamtsituation anschauen. Ja, und nicht nur den Finger hinhalten, oh, böse, böse Lehrer, sondern einfach zu sagen, okay, ich kriege das mit, man hat es mitgekriegt, das Kind ist unerwünscht, verursacht zu viel Ärger oder ist auffällig oder zu herausfordernd. Warum schaffen Sie das nicht? Wir haben natürlich Ideen, ja, aber wir haben ganz viele Lehrer, die auch betroffene Eltern sind in unserer Community. Und wir versuchen, Sie in Ihre Rolle als Lehrer besser zu verstehen, warum zum Beispiel diese Thema Inklusion so schlecht funktioniert in der Schule. Und das geht auch wiederum nur, wenn wir alle gut miteinander vernetzt sind. Ja, die Schulen sollen wissen, was Selbsthilfe ist, ne? Sollen aktiv auf einem zukommen und sagen, okay. Ja, und die Probleme sind alle ähnlich. Wir müssen selten über einen Einzelfall sprechen.
Ja, einfach dieses allgemeine Verständnis, das gegenseitige Verständnis hilft ja oft, ne? Jeder die Perspektive vom anderen mal.
Ja, genau. Und nicht immer in Verteidigungsmodus oder Eltern schimpft, Lehrkräfte reagieren oder umgekehrt. Ja, wie kann man einfach besser miteinander kommunizieren, dass am Ende das, was fürs Kind gut ist, erreicht werden kann?
Ich denke manchmal, wie kann man auch wieder direkter miteinander sprechen und nicht nur über Social Media und gelenkte Algorithmen, wo wir alle in unseren Bubbles sind und immer nur dieselben Sachen extremer und extremer gesteigert hören, sondern manchmal denke ich, der Gesellschaft wird es gut tun, wieder mehr in persönliche Gespräche zu gehen aus verschiedenen Bubbles, sage ich jetzt mal, oder verschiedenen Perspektiven oder mit verschiedenen Menschen direkt zu sprechen. Aber das ist halt dann wieder.
Wir haben tatsächlich ein schönes Beispiel. Wir sind ja Mitglied beim Paritätischen in Baden-Württemberg und sie haben gerade ein Projekt, das heißt Seitenwechsel. Und da dürfen Mitarbeiter von Ämtern, Politiker sozusagen einen Blick in unsere Lebenswelten. Und jetzt, glaube ich, im Mai kommt die Bürgermeisterin zu einem Mitgliedsfamilien von uns und auch eine Politikerin kommt, dass sie einfach wirklich diese Lebensrealität sehen. Und immer wieder, gerade dieses Projekt ist ein Beispiel davon, wie kann es gelingen, ja? Ja, dass man einen Blick in die Arbeit der andere, ja? Ich brauche nicht die alle hoch und heilig verfluchen, wenn irgendwas nicht durchgeht, sondern wenn ich verstehen kann, welche Abläufe da hinten sind, ja, dann kann ich es wenigstens besser nachvollziehen. Ja, es ist selten, dass der Mensch auf der anderen Seite genau allein daran schuld ist.
Ich glaube, da müssen wir auch unbedingt eine Podcast-Folge drüber machen, wie danach dann der Blickwinkel sich geändert hat von beiden. Ne? Ja. Das ist bestimmt sehr spannend. Weil wenn du jetzt so sagen würdest, was brauchen Familien mit behinderten Kindern wirklich, um Teil dieser Gesellschaft zu sein und nicht übersehen zu werden? Was wäre so dein Appell?
Ich glaube, wir brauchen mehr Bewusstsein und Empathie in der Gesellschaft, gerade für diese Familien. Und die sollten nicht als so besondere Fälle oder viele sagen als Freakshow wahrgenommen werden, sondern einfach als gleichwertige Teil der Gemeinschaft. Ja, einfach, wir gehören dazu und dass man gar nicht extra drüber sprechen sollte, das wäre natürlich schön. Und dass es mehr Inklusion in allen Lebensbereichen gibt, ne? Von der Schule bis zum Arbeitsmarkt und natürlich bis hin zu Sozialaktivitäten, ja, auf dem Sportplatz, in der Musikverein. Klar, natürlich barrierefreie Unterstützungsmöglichkeiten, ne? Dass die Strukturen barrierefrei sind. Ja, dass es möglich ist, dass diese Personen aktiv teilnehmen, ohne ständig ein Hindernis. Ja? Wenn ich eine Veranstaltung im ersten Stock für Familien veranstalte, dann kommt diese Familie einfach nicht hin. Ja, so kurz denken, es gibt schon Räume, die barrierefrei sind. Man muss nicht jeden Raum barrierefrei zwingend morgen umgestalten, aber wenn man solche Veranstaltungen plant, dann sollen die schon zugänglich sein.
Ja, ich glaube, es ist wirklich oft, dass dann manche Leute nicht daran denken. Also ich kann mich noch erinnern, bei uns in der Grundschule war es auch eine Inklusionsklasse und dann hat man irgendwie gesagt, ah, wir machen ein Sommerfest am Waldrand, ja. Und da konnte eigentlich das Kind mit dem Rollstuhl dann gar nicht hin, aber es war nicht böswillig, um es auszuschließen, sondern weil niemand einfach daran gedacht hat, weil die Welten so getrennt sind, sage ich mal so. Und deswegen vielleicht nochmal die Frage, was können denn Menschen sagen, die bis jetzt noch gar keine Berührungspunkte hatten? Also was würdest du denen sagen, die vielleicht auch unsicher sind? Wie gehe ich auf so eine Familie zu? Wie mache ich das? Also was wäre dein Tipp?
Ich glaube, es geht nicht drum, dass Menschen versuchen, alles zu verstehen. Das ist gar nicht der Wunsch, sondern zeigt einfach Verständnis. Ich glaube, das ist ein Unterschied, ob ich Verständnis zeige oder ob ich alles verstehen will. Und das unterscheiden. Ja, man muss nicht Antworten auf alle Fragen haben. Aber ich soll bereit sein, einfach zuzuhören und zu verstehen, was hier das Problem ist. Das haben wir auch schon mal gehabt, ja. Vermeide es, Annahmen zu treffen. Ja, oder Ratschläge zu erteilen, wenn sie nicht gefragt sind. Es ist oft einfach wichtiger, einfach zur Unterstützung statt fertige Lösungen zu präsentieren. Und das geht's ja nicht immer. Sondern es ist einfach diese Bereitschaft zu zeigen. Ich bin bereit oder bewilligt, eine Verbesserung, mein Beitrag zu einer Verbesserung zu leisten. Ich glaube, wenn jedes so daran denkt, jeder Mensch, jedes Kind ist einfach einzigartig und es ist völlig in Ordnung, genau so wie es ist. Und es ist völlig in Ordnung, Unsicherheiten zu haben. Alles, was fremd ist, ist man erstmal unsicher. Das ist ja menschlich. Aber traut euch, Fragen zu stellen. Ja, ich glaube, das Wichtigste für Familie ist einfach, dass man auf sie mit Offenheit und Respekt begegnet, ja. Es sind Kleinigkeiten. Es ist ein freundliches Lächeln. Es ist eine interessierte Frage. Es ist eine Nicht-Wegschauen. Einfach ein klein bisschen mehr sich zu trauen. Sich zu trauen, nicht wegzuschauen.
Ja, ich glaube eben, wie du gesagt hast, es steckt Unsicherheit, aber vielleicht auch manchmal Angst, dahinter was falsch zu machen, ne?
Genau. Ich glaube, dass tatsächlich Angst dahinter steckt. Wir haben gerade die Tage mit einer Mutter mich ausgetauscht und sie hat von einer Situation, ich glaube, vermutlich am Spielplatz und ihr Sohn erkennt man seine Behinderung an. Es hat eine sichtbare Behinderung und so wie es halt vorkommt, das kenne ich immer wieder, ein anderes Kind rennt zu seiner Mutter, zeigt den Finger aufs Kind und sagt, schau mal, Mama, was ist da los? Und ja, und diese Mutter kam mit ihrem Sohn auf unsere Mitgliedsfamilie und hat gefragt, hey, mein Sohn wollte wissen, ist aufgefallen, dass das Kind anders aussah? Dürfen wir fragen, warum oder was hat er oder so? Mein Kind ist ja neugierig. Und die Mutter hat sich so gefreut, weil der Alternativ wäre, ist, oh, die Mutter schämt sich, dass ihr Kind was blöd den Finger gehalten hat und schnell packt sich zusammen und weg ist, ja. Und das hinterlässt ein ganz blödes Gefühl. Aber diese sich trauen, und Kinder stellen manchmal unangenehme Fragen, ja, sich zu trauen, zu sagen, okay, komm, wir gehen rüber und fragen nach. Natürlich höflich, offen und respektvoll, aber kann man machen, ja.
Ja, das ist, glaube ich, ein guter Tipp, was jeder eigentlich umsetzen kann, ne? Nicht zu sagen, hey, ich gucke nicht weg, ich gehe nicht weg, sondern ich gehe hin. Ich lächle jemand zu.
Ja, genau. Und wie gesagt, man muss nicht hingehen und groß Frage stellen, ja. Aber schon mal ein freundliches Lächeln, in die Augen schauen und freundliches Lächeln. Ich habe dich gesehen.
Sonst noch irgendwie so Beispiele, was jetzt hier auch HörerInnen tun können, um eben eure Mitgliedsfamilien zu unterstützen?
Ja, wie gesagt, wirklich an alle, die zuhören. Ja, haben wir gerade gesagt, ein freundliches Lächeln, ein helfenden Hand, ein offenes Ohr kann wahnsinnig viel schon bewirken. Weil diese kleinen Gesten Wertschätzung zeigen und machen tatsächlich einen großen Unterschied in den Alltag von vielen Familien. Und Appell an vielleicht die Fachexperten, die auch unseren Podcast hören, seien sie Mediziner, Therapeuten, Lehrer, Krankenkassen, Pflegekassen, Ämter, wie auch immer. Bitte hören Sie den Eltern zu. weil Sie sind Experten für Ihren Kind. Versuchen Sie, die Perspektive der Eltern einzunehmen und ihre Sorgen nachzuvollziehen. Und denken Sie bitte immer dran, dass diese Familien oft schon viel, viel hinter sich haben und was chronischer Stress in viele Lebensbereiche für Beeinträchtigung sorgt oder ja. Seien Sie bitte geduldig. Eltern sind häufig völlig überfordert und kämpfen mit vielen Herausforderungen gleichzeitig. Unterschätzt es nicht, was es mit ihrem Verhalten tut. Nehmen Sie nichts persönlich und versuchen Sie nicht defensiv zu reagieren, auch wenn das Verhalten vielleicht nicht angebracht wäre. Da steckt oft einfach Angst dahinter. Angst und Überforderung. Und es ist nie persönlich gemeint, auch wenn es manchmal sich so anfühlt. Und das, was Sie sehen, ist wirklich nur einen kleinen Ausschnitt aus Ihrem Leben. Und was schon vor dem Termin schon zu Hause abgelaufen ist, davon haben Sie überhaupt keine Ahnung. Und das hat womöglich einen großen Einfluss, wie ein Therapietermin abläuft. Oder ein Gespräch in der Schule zum Beispiel. Und bevor Eltern aus dem Termin rausgehen, fragen Sie bitte, wie es denen geht. Und hören Sie einfach kurz hin. Genau. Und zwar hören Sie hin, nicht was Sie sagen, sondern was Sie nicht sagen. Das ist natürlich die Kunst.
Aber auf der anderen Seite auch ein wichtiger Tipp, dass schon ein Satz einen Unterschied machen kann, weil die das wahrscheinlich nie gefragt werden.
Genau. Ja, tatsächlich.
Und jetzt innerhalb von diesem Aktionszeitraum, den wir jetzt haben, an diesem Protesttag, wie kann man euch da konkret unterstützen?
Ja, alle, die in Social Media aktiv sind, alles, was man da machen kann, liken, posten, kommentieren, teilen. Wenn Sie Interesse an den Collab haben, gerne auf uns zukommen, machen wir auch sehr gern. Und für alle Familien da draußen, aber auch Experten, ja, teilen Sie Ihre Geschichte mit uns. Ja, wir wollen nicht nur die Seite der Eltern zeigen, sondern ebenfalls Sicht von einer Mediziner oder einer Lehrer oder Therapeutin oder jemand von der Krankenkasse. Ja. Was empfinden Sie im Umgang mit pflegenden Eltern? Ja? Was wünschen Sie sich? Das wird es, glaube ich, noch spannender machen.
Ja, und kannst du nochmal sagen, was das aber auch bedeutet? Wir sind jetzt beim Thema Geschichten teilen. Geschichten ist ja auch das, was wir im Podcast erzählen. Aber was bedeutet das ganz konkret auch nochmal für Eltern, für die Sichtbarkeit, wenn ihre Geschichten geteilt werden?
Ja, wenn sozusagen Sie als Zuhörer diesen Post verteilen von den Geschichten unserer Mitgliedsfamilien, dann erreichen Sie eine Handvolle, je nachdem, wie viele Follower Sie haben, Menschen, die auch davon erfahren. Und unser Ziel ist, dass so viele Menschen wie möglich einen Blick in diese Lebensrealitäten von pflegenden Familien haben. Das heißt, je mehr geteilt wird, desto mehr Leute erfahren davon. Ja, und alle würden in Berührung kommen mit Menschen mit Behinderung, Kinder mit Behinderung, Kinder mit chronischen Erkrankungen. Ich wünsche mir, dass durch diese Aufmerksamkeitsaufklärungskampagne, dass Sie kurz nachdenken und sich erinnern an die Geschichte, die Sie gehört haben, an Beispiele zum Beispiel aus diesem Podcast und daran denken, dass Sie freundlich lächeln.
Ja, da gibt es dann ja auch, ich glaube, gerade für den Aktionstag auch ein Hashtag, unter dem dann geteilt wird. Ich glaube, wir sind Millionen. Habt ihr da einen eigenen Hashtag?
Ja, unseren eigenen Hashtag haben wir lang drüber überlegt. Das heißt, schau hin und sei da. Genau, schau hin, ja, interessier dich für unsere Lebensrealitäten und sei einfach da. Sei es mit aktiver Unterstützung, sei es mit einer Einladung, sei es mit ein freundliches Lächeln. Es gibt genügend Möglichkeiten, wie man einfach da sein kann.
Also Hashtag schau hin, sei da in einem Wort zusammengeschrieben.
Genau, ja, genau.
Sind jetzt am Schluss angelangt vom Podcast, Gail. Wenn du einen Zauberstab schwingen könntest oder einen Wunsch frei hättest, welcher wäre das?
Wenn ich einen Zauberstab hätte, dann wäre mein Wunsch für diese Familie, für unsere Mitgliedsfamilie oder alle Familien da draußen, die Kinder mit Behinderung oder chronischer Erkrankung haben, ist, dass sie schnell, rechtzeitig und unkomplizierte Unterstützung bekommen.
Du weißt ja, in unserem Podcast haben wir immer unsere Abschlussfragen. Was ist dein aktueller Herzenswunsch?
Mein Herzenswunsch ist, dass es in unserer Gesellschaft mehr Verständnis und Wertschätzung für die wunderbare Individualität jeder einzelnen Kindes und Jugendliche gibt. Und jedes Kind soll sich gefeiert fühlen und niemals das Gefühl haben, mit ihm stimme etwas nicht. So wie sie sind, sind sie genau richtig. Und ich wünsche mir, dass Kinder, Jugendliche und ihren Eltern auf Menschen treffen, die offen sind für kreative Lösungen, statt sie in starren Schubladen zu pressen, die ihnen einfach nicht gut tut. Das wünsche ich mir vom Herzen.
Gail, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Jetzt wünsche ich dir erstmal noch einen schönen Tag. Mach's gut.
Wenn du dich in Gails Geschichte wiedererkennst oder vielleicht gerade selbst am Limit bist, dann schau unbedingt auf unserer Webseite vorbei. www.meinherzlacht.de. Dort findest du als erste Anlaufstelle viele lokale Elterngruppen. Und wenn dort nichts für dich dabei ist, auch unsere digitalen Angebote wie unsere Seminare oder auch unsere digitalen Themengruppen. Denn niemand sollte den schwierigen Weg alleine durchstehen müssen und genau dafür ist unsere Community da. Trau dich, Hilfe anzunehmen, vernetze dich und denk dran, du bist nicht allein. Oder wie Aktion Mensch zum Protesttag so schön sagt, wir sind 10 Millionen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, deine Christine. Diese Podcast-Folge wurde ermöglicht durch Aktion Mensch mit der Aktion Hashtag Wir sind 10 Millionen zum Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung am 5. Mai 2025. Und wir bedanken uns für die finanzielle Unterstützung zu dieser Podcast-Folge.